Politik gestreift, der Kirschner-Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Politik gestreift, dem Podcast von Kirschners Politikkontakten. Wir sind heute wieder zu Gast im Deutschen Bundestag bei den Autoren des Buches So arbeitet der Deutsche Bundestag, die Abteilungsleiterin Frau Dr. Ruth Lang und Herr Olaf Wissmann. Herzlich willkommen im Podcast und danke schön, dass wir wieder einmal zu Gast sein dürfen bei Ihnen.
Wir freuen uns sehr, danke.
Hallo.
Wir haben heute das Thema Bundesversammlung. Die Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier endet im März des nächsten Jahres und Anfang des kommenden Jahres wird also das Reichstagsgebäude wieder zu einem Schauplatz der Bundesversammlung, mit deren Vorbereitung ja jetzt schon die Bundestagsverwaltung beschäftigt ist. Und in der heutigen Folge wollen wir mal einen Blick auf dieses Ereignis im kommenden Jahr werfen. Und fangen wir ganz von vorne an, vielleicht mal mit einer klassischen Quizfrage. Was ist die Bundesversammlung und an welchem Platz ist die Bundesversammlung im Staatsaufbau? Sie dürfen alle jetzt mitraten.
Okay, ich löse es auf. Die Bundesversammlung reiht sich ein in die Riege der Verfassungsorgane in Deutschland, also wie Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Es ist allerdings ein sehr besonderes Verfassungsorgan, weil es ist ein temporäres Verfassungsorgan. Sein einziger Zweck ist tatsächlich die Wahl des oder der Bundespräsidentin und ist dieser Zweck dann einmal erfüllt, ist diese Wahl erfolgt, dann löst sich die Bundesversammlung auch wieder auf. Also alle 5 Jahre ein auflebendes Verfassungsorgan, kann man sagen.
Wann tagt die Bundesversammlung und wer legt das fest?
Tja, wie so oft im Leben, da kommt man jetzt nicht ganz ohne Juristerei aus. Das Grundgesetz legt im Artikel 54 Absatz 4 fest, dass die Bundesversammlung spätestens 30 Tage vor Ablauf der Amtszeit des Bundespräsidenten zusammentreten muss. Die 5-jährige Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sein Amt am 19. März 2022 erneut angetreten hatte, endet mit Ablauf des 18. März 2027, sodass nach der Regel des Artikel 54 die Bundesversammlung spätestens am 16. Februar 2027 zusammentreten muss. Es gibt dann noch ein spezielles Gesetz für die Bundesversammlung. Das ist das Gesetz über die Wahl des Bundespräsidenten. Dort bestimmt gleich der erste Paragraph, dass es Aufgabe der Bundestagspräsidentin ist, Ort und Zeit der Versammlung zu bestimmen. Und der konkrete Termin für die kommende 18. Bundesversammlung wurde von Frau Klöckner auf den 30. Januar 27 festgelegt und die Sitzung wird im Plenarsaal des Bundestages stattfinden.
Moment, das ist ja ein Samstag. Warum ein Samstag?
Vor allem aus Praktikabilitätsgründen, denn wir werden vorher eine Sitzungswoche haben. Sitzungswoche, wissen Sie ja, Sitzungstage Mittwoch bis Freitag und so schließt sich nahtlos ein weiterer Quasi-Sitzungstag für die Bundesversammlung an, spart die ganze Hin- und Herreiserei.
Wer ist überhaupt Mitglied in der Bundesversammlung?
Die Bundesversammlung ist tatsächlich ein sehr, 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 sehr großes Gremium. Sie besteht aus allen Mitgliedern des Deutschen Bundestages, das sind ja schon mal 630, und aus der gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Landesparlamenten gewählt werden. Das heißt, wir haben in der kommenden Bundesversammlung 1260 Mitglieder. Das waren letztes Mal ja noch mehr. Wir erinnern uns, da hatten wir 736 Abgeordnete, also auch 736 Ländervertreter. Und dann hatten wir noch Corona und das war richtig schön. Also diesmal ist entspannt 1260 Mitglieder.
Dennoch, auch wenn es weniger sind, aber wie passen die alle in den Plenarsaal?
Wir bauen den Plenarsaal für diese Zwecke um, tatsächlich. Die Stühle, die wir im Plenarsaal verortet haben, sind beweglich, sie sind entfernbar und sie werden dann auch ersetzt werden durch, also die eingebauten Tische und Stühle werden bis auf die erste Reihe tatsächlich alle entfernt werden und werden dann durch ganz normale Stühle, die man dann sehr viel enger beieinander stellen kann, dann ersetzt. Das heißt, es wird sehr viel enger als in der Bundestagsbestuhlung. Klar, müssen ja auch die doppelte Anzahl von Leuten rein, aber das ist dann schon auch echt ein Bild, muss man sagen. Also die sind ja dann auch alle da und das ist schon eine bombastische Menge an Menschen, die dann dort zusammenkommt.
Ja, ein besonderer Tag, auch so für, ja, ich das so sagen darf, alte Hasen wie Sie beide.
Oh Gott.
Wie werden die Delegierten, die es ja sind, aus den Ländern bestimmt?
Also zunächst stellt die Bundesregierung fest, anhand der jeweiligen Mitgliedszahl der deutschen Bevölkerung in den Ländern, wie viele Delegierte das einzelne Bundesland in die Bundesversammlung entsenden kann. Das heißt ganz konkret, anhand der relevanten Bevölkerungszahl wird pro Bundesland der prozentuale Anteil an den 630 Landesdelegierten festgelegt. Hat also ein Bundesland zum Beispiel 15% Anteil an der deutschen Bevölkerung, wird es ungefähr 15% der auf die Länder entfallenden 630 Delegierten enthalten. Das wären bei diesem Beispiel jetzt 95. Und nach dieser Berechnung wird dann der Schlüssel der auf die einzelnen Länder entfallenden Delegierten auch von der Bundesregierung veröffentlicht.
Und wo wird das veröffentlicht? Also wo kann man sich das angucken?
Das wird tatsächlich im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das letzte Mal ist das, glaube ich, für die letzte Bundesversammlung, die im Februar stattgefunden hat, im September des Vorjahres erfolgt.
Das heißt also, da kann jeder und jede kann sich das auch angucken?
Genau. Die jeweiligen Landtage wählen dann übrigens die einzelnen auf das Land entfallenen Mitglieder nach Vorschlagslisten. In der Praxis bedeutet das, dass die Landtage in der Regel entsprechend ihrer jeweiligen Zusammensetzung, also wie die Fraktionen in den jeweiligen Landtagen vertreten sind, Delegierte in die Bundesversammlung entsenden. Hat in einem Landtag beispielsweise die Union die meisten Sitze, werden auch die meisten Delegierte dieses Landtages der Union angehören. Da die Länder ihre Delegierten im Wesentlichen entsprechend der Verteilung der Parteien in ihren Landtagen entsenden, führt dies übrigens auch dazu, dass dann in der zukünftigen Bundesversammlung mitunter Parteien vertreten sind, die im Bundestag nicht vertreten sind. Also wahrscheinlich die Freien Wähler und auch das BSW.
Jetzt sieht man ja auch Prominente, aber nicht Politiker und Politikerinnen, die also keine MD-Mitglied des Bundestages oder des Landtages sind, in der Bundesversammlung. Die sind aber dort wahlberechtigt. Wie kommt das? Und kann man sagen, gibt es Parteien, die von dieser Möglichkeit besonders gern Gebrauch machen?
Also die entsandten Nicht-Politiker gehen sozusagen auf das Kontingent der Landesparlamente, weil der Bundesanteil ist ja durch die 630 Bundestagsabgeordneten sozusagen abgedeckt und frei bestimmbar sind aber dann die Vertreter, die die Landtage dann eben entsenden. Und da kann grundsätzlich jeder, der das passive Wahlrecht hat, eben auch auf die Vorschlagsliste gesetzt werden und kann dann eben auch entsandt werden. So. Das heißt, alle die aus den Ländern kommen, müssen nicht zwingend dem Landtag angehören und können deswegen auch nicht Politiker sein. Das sind ganz häufig Leute, die sich irgendwie hervorgetan haben durch besonderes soziales Engagement, durch Prominenz, Schauspiel, Film, Funk, Fernsehen, Musiker, Sportler und sowas. Also die Idee dahinter ist, dass man sagt, das Staatsoberhaupt des Landes soll von einer möglichst breiten Bevölkerung gewählt und getragen werden.
Mit jeder Bundesversammlung kommt auch immer wieder die Frage auf, warum der Bundespräsident, Bundespräsidentin, also erste Mann oder die erste Frau im Staate, nicht vom Volk gewählt wird. In Österreich funktioniert das ja auch.
Weil sich die Mütter und Väter des Grundgesetzes bewusst dagegen entschieden haben, wenngleich auch genau diese Frage damals intensiv diskutiert wurde. Und wie Sie schon sagten, sie wird ja auch heutzutage immer wieder im Zusammenhang mit einer Bundesversammlung neu diskutiert. Es waren letztlich einfach die Erfahrungen aus der Weimarer Verfassung. Der Reichspräsident wurde damals direkt gewählt und das Amt war auch mit erheblich mehr Rechten als das Amt des Bundespräsidenten versehen. Also Stichwort militärischer Oberbefehl oder Erlass von Notverordnung. Wenn aber sowohl das Parlament als auch der Präsident direkt vom Volk gewählt werden, sind beide unmittelbar von diesem legitimiert. Und das kann, es muss nicht, aber es kann zu erheblichen Konflikten führen, letztlich in Bezug auf die Frage, wer hat eigentlich im Staat den Hut auf? Und in Weimar hat das ja, gelinde gesagt, nicht so gut geklappt am Ende. Und mit dem Grundgesetz hat man sich eben für eine starke, wenn nicht gar die stärkste Form der parlamentarischen Demokratie in Europa entschieden. Nur der Bundestag hat die unmittelbare demokratische Legitimierung.
Sie beide sind ja auch immer ganz nah dabei und lassen Sie uns doch mal so ein bisschen ins Boulevard gehen. Welche Stars waren denn bislang Mitglied oder waren auch Mitglied der letzten Bundesversammlung?
Da haben wir zum Beispiel Leon Goretzka, das ist der Fußballer, oder Hansi Flick, der Bundestrainer, war dabei. Dann Roland Kaiser, den glaube ich alle kennen. Thies Ullmann, Igor Levit, der Pianist. Ja, dann haben wir noch Film, Funk und Fernsehen. Allen bekannt der Tatortkommissar Dietmar Bär. Oder auch der Privatdetektiv Wilsberg, Leonard Lansing, war auch dabei. Dieter Nuhr, Tobias Schlegel, fällt dir noch was ein?
Wir haben Astronauten gehabt, Alexander Gerst, ja, Christian Drosten war dabei, der Virologe, Ricardo Lange, ein Intensivpfleger und natürlich auch schon das vorletzte Mal Olivia Jones war dabei. Aber neben diesen durch Fernsehen oder in der Öffentlichkeit sehr bekannten Prominenten sind eben auch Männer und Frauen dabei, die sich in besonderer Weise verdient gemacht haben. Das waren bei der letzten Bundesversammlung beispielsweise auch Fluthelfer aus dem Ahrtal, aber auch Betroffene des Anschlags von Hanau.
Die Nicht-Abgeordneten, sind die dazu verpflichtet, den Wunschkandidaten oder die Kandidatin zu wählen, der Partei, die sie dann als Mitglied benannt hat? Oder?
Also da gibt es sicher eine Erwartungshaltung, aber es ist und bleibt eine freie Wahl.
Das gilt übrigens auch für die Abgeordneten.
Mhm. Wenn wir nochmal auf die Wahl selbst gucken, wie funktioniert die eigentlich?
Also wir brauchen erstmal Wahlvorschläge. Die werden bei der Bundestagspräsidentin 1 bis 2 Wochen vor der Wahl eingereicht. Und die Wahl selber, am Tag selber, erfolgt dann geheim mit verdeckten Stimmzetteln. Das passiert dann auch per Namensaufruf. Das dauert also eine ganze Weile. Und gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung auf sich vereinigen kann. Das bedeutet im konkreten Fall beim nächsten Mal 631 Ja-Stimmen brauchen wir. Wenn das im ersten Wahlgang nicht gelingt, dann gibt es einen zweiten Wahlgang, bei dem aber auch wieder die absolute Mehrheit erforderlich ist. Das hatten wir ja, sehen wir ja an mehreren Stellen, dass das beim zweiten Wahlgang auch erforderlich ist. Und wenn auch der scheitert, gibt es noch einen dritten Wahlgang und bei dem gewinnt, wer die meisten Ja-Stimmen erhält. Und dann ist das Staatsoberhaupt gewählt.
Und dann?
Ja, was passiert dann? Der oder die Gewählte muss die Wahl annehmen, was zumeist kurz nach der Ergebnisverkündung erfolgt. Dann schließt die Bundestagspräsidentin, die auch die Sitzung der Bundesversammlung geleitet hat, die Bundesversammlung. In der Regel schließt sich dann auch ein kleiner Empfang auf Einladung des bisherigen Bundespräsidenten an. Später, wenn das Amt angetreten wurde, was übrigens erst nach Ende der Amtszeit des Vorgängers der Fall ist, leistet der neue Bundespräsident bzw. die neue Bundespräsidentin bei Amtsantritt den im Grundgesetz vorgesehenen Amtseid, und zwar vor den versammelten Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates.
Ein Nachtrag noch. Zum Ende oder zum Abschluss der Bundesversammlung wird dann noch die Nationalhymne gespielt. Das unterstreicht dann nochmal die Bedeutung dieser Veranstaltung und ist dann tatsächlich auch wirklich emotional und bewegend.
Es interessiert vielleicht den einen oder anderen Hörer, Hörerin. Also wenn jemand aus unserer Hörerschaft jetzt sagt, das kann ich mir auch vorstellen, Bundespräsident oder Bundespräsident zu werden, wo muss er sich dann melden, um kandidieren zu können?
Also er sollte sich bei den Parteien bzw. Fraktionen melden, denn letzten Endes schlagen die den neuen Bundespräsidenten oder die neue Bundespräsidentin vor.
Kleines Schmankerl, wir bekommen im Vorfeld einer Bundesversammlung sehr viel Bürgerpost, weil wir sehr viele Bewerbungen an die Bundestagsverwaltung bekommen, weil die immer denken, wir haben damit was zu tun. Das ist zuweilen auch sehr launig zu lesen.
Herzlichen Dank für eine weitere Folge mit Ihnen. Es war wie immer eine große Freude. Vielen Dank, Frau Dr. Lang. Vielen Dank, Herr Wissmann. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
Tschüss.
Tschüss.